Schönen guten Morgen zusammen. Ich fand es gerade sehr schön zuzuhören, den ganzen Erzählungen von euch, was ihr in letzter Zeit erlebt habt. Und mir ist gerade so durch den Kopf gegangen, vielleicht ist mir deswegen nichts eingefallen, wie ich meine Predigt so mit einer schönen Erzählung starten soll. Und möchte deswegen nochmal das von Harry aufgreifen, weil das sehr schön eigentlich zu meinen Gedanken passt, die ich mir zu Hause gemacht habe. Weil Harry so mutig war, ehrlich zu sein und vor Gott zu treten und zu sagen, okay, ich bin mir gerade irgendwie nicht so ganz sicher, ob du mich liebst, liebst du mich? Und ich fand es richtig schön, was du erzählen konntest, was Gott dir da geschenkt hat. Ja, ich habe mir zu Hause überlegt, worüber möchte ich sprechen, und mir ist ein Predigttext schon seit langem irgendwie vor Augen, der mich fasziniert, mich beschäftigt, und zwar ist das das Gespräch zwischen Petrus und Jesus nach der Auferstehung. Und wir schauen uns mal den Predigttext einfach direkt an. Das sind die Verse 15 bis 22, beziehungsweise ich glaube, jetzt steht da 15 bis 19, im Kapitel 21, und ich lese sie einfach mal vor. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Wenn man den ersten Teil dieses Gesprächs zusammenfassen würde, könnte man sagen, gut, können wir ganz schnell behandeln. Jesus fragt Petrus dreimal: Hast du mich lieb? Petrus sagt dreimal: Ja. Und Jesus sagt dreimal: Kümmere dich um die Schafe. Aber wenn wir uns damit ein bisschen genauer beschäftigen, dann können wir ganz viel über die Liebe von Jesus lernen. Und wir können auch viel an Petrus entdecken. Und das habe ich getan, und ich möchte euch gerne mitnehmen, so in diesem Prozess, wie dieser Text ganz viel zu mir gesprochen hat. Und dafür möchte ich gerne, dass wir uns so ein bisschen in den Text zusammen einarbeiten. Vielleicht kurz was zur Vorgeschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Und auf diesem Weg kommt es jetzt zu einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und Jesus sagt ihnen, dass er gefangen genommen werden wird, dass er hingerichtet wird und dass seine Jünger ihn alle verlassen werden. Und Petrus, der kann das nicht so stehen lassen und sagt: Ja, wenn dich alle verlassen werden, ich bleibe bei dir. Und Jesus sagt ihm aber, und diesen Satz kennen wir wahrscheinlich alle sehr genau: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuert, dass er mit Jesus in den Tod gehen wird. Und wir wissen, was dann in dieser Nacht passiert ist. Dreimal wird Petrus darauf angesprochen, dass er zu Jesus gehören würde. Und dreimal leugnet Petrus. Er flucht und schwört sogar, dass er Jesus nicht kennt. Und als der Hahn dann doch kräht, ja, erinnert sich Petrus daran, was Jesus ihm gesagt hat, und er geht weinend weg. Jetzt ist Jesus aber auferstanden. Und wir lesen zweimal im Johannesevangelium, dass Jesus sich seinen Jüngern gezeigt hat. Und er hat sie ermutigt und er hat ihnen gezeigt, dass er ihnen vergeben hat, weil sie haben ihn alle verlassen. Und nun kommt es zu einer dritten Begegnung. Sie ist jetzt nicht in Jerusalem, sondern am See Genezareth, wo die Jünger, das waren 6 Jünger plus Petrus, die waren auf dem See die ganze Nacht, haben gearbeitet und haben nichts gefangen. Und Jesus wartet dort an dem See und er beschenkt sie mit einer Riesenmenge Fische. Das steht im Johannes 153 an der Zahl, sie haben sie alle gezählt. Und dann hat er ein Feuer vorbereitet. Wenn ich mir so vorstelle, die sind richtig müde, kaputt, deprimiert und dann wartet Jesus und dann ein schönes Feuer und da ist das Brot drauf, was schon riecht und er hat sogar schon Fische da und lädt sie zum Frühstück ein. Und nach diesem Frühstück kommt jetzt diese Szene, das Gespräch zwischen Petrus und Jesus. Also, wie ist die Ausgangslage? Jesus hat vorhergesagt, dass Petrus ihn verleugnen wird. Petrus hat gesagt, nee, ich gehe mit dir in den Tod. Petrus versucht sogar, bei Jesus zu bleiben, als er gefangen genommen wurde und ist so ein bisschen nah mitgeschlichen. Aber als er dann angesprochen wurde, hat er seine Beziehung zu Jesus dreimal verleugnet. Und jetzt steht Jesus vor ihm, hat ihn und seine Freunde beschenkt mit einem wunderbaren Frühstück. Und es kommt zu diesem Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus da hin und her gerissen war. Einerseits diese Freude, dass er endlich seinen Herrn und Freund wieder vor sich stehen hat und sich einmal mit ihm unterhalten kann, mit ihm essen kann. Und andererseits die Scham darüber, dass er sein großes Versprechen gebrochen hat. Und noch in derselben Nacht, ja, wo er das Versprechen an ihn ausgesprochen hatte, ihn verlassen und verleugnet hat. Und genau das weiß Jesus. Deshalb nimmt er sich die Zeit, mit Petrus ganz allein darüber zu sprechen. Und Gott lässt uns jetzt hier in diesem Abschnitt einmal miterleben, wie er Seelsorge betreibt. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann ist es an dieser Stelle ganz sinnvoll, ein bisschen sich mit der griechischen Sprache auseinanderzusetzen. Aber keine Sorge, es geht nur um zwei Wörter eigentlich. Und zwar geht es hier in diesem Gespräch die ganze Zeit um Liebe. Jesus fragt, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet, ich hab dich lieb. Aber im Griechischen werden da zwei verschiedene Ausdrücke verwendet, die wir im Deutschen so nicht lesen oder nicht erkennen können. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal diese beiden Begriffe, die seht ihr da oben, herausgesucht. Und zwar haben wir einmal das Wort Agapao von Agape, das bedeutet Liebe, und beziehungsweise Lieben. Und wir haben das Wort Phileo von Philos, was auch Lieben bedeutet. Das Erste, ich habe es jetzt extra mal rot und grün markiert und wir sehen auch gleich mal den Text mit diesen roten und grünen Markierungen, damit wir das besser sehen können. Also, Agape bedeutet Liebe und zwar beschreibt es auf besondere Art und Weise Liebe zwischen Gott und Menschen in beide Richtungen. Und im Neuen Testament wird Agape ganz von Gott her gesehen, weil Gott selbst Agape ist. Und wir sehen es ganz besonders in Jesus selbst und in seiner Beziehung zum Vater. Es geht darum, dass er eine sehr wohlwollende Liebe hat, die sich nicht darin zeigt, dass er tut, was die geliebte Person verlangt, sondern was sie eigentlich braucht. Und diese Liebe, die haben wir nicht einfach so aus uns, sondern sie ist von Gott geschenkt. Und Phileo dagegen hat eine andere Ebene der Liebe und das ist eher ein Lieben im Sinne von Liebhaben, Gernhaben, zugetan sein Und im klassischen Griechisch bezeichnet Philio das Lieben, welches vor allem auf gemeinsamen Interessen beruht. Also es ist auch ein Lieben, was sehr viel Nähe und etwas Persönliches ausdrückt, aber es ist ein anderes Niveau. Und damit das jetzt einfacher ist mit dem Bibeltext, habe ich jetzt für mich das so gemacht, dass ich das Wort Agapao, das unten in Rot ist, als Lieben mit selbstloser, aufopfernder Liebe bezeichne und das Wort Philio liebhaben im Sinne von gern haben. Deswegen schauen wir uns einmal den Text nochmal an. Und jetzt seht ihr, ich habe es markiert. Wir sehen am Anfang, dass Jesus mit dem Agape-Wort redet von Liebe, also die aufopfernde Liebe. Und auch die zweite Frage, Petrus hingegen immer das Wort Philio verwendet. Der Text bleibt jetzt einmal so eingeblendet und ich werde den jetzt einmal mal ein bisschen genauer betrachten. Und so fangen wir mit Jesus an. Was fällt auf? Die erste Frage, die Jesus stellt, ist, ob Petrus Jesus mehr liebt als die anderen Jünger. Und zwar mit dieser selbstlosen, aufopfernden Liebe. Es geht darum, dass er der Größte sein soll mit dieser Agape-Liebe. Warum fragt Jesus das? Ich sehe hier einen direkten Bezug zu dem, was Petrus vorher in seinem Versprechen gesagt hat. Er sagte, auch wenn alle sich abwenden werden, ich bleibe bei dir und ich gehe mit dir bis in den Tod. Und jetzt fragt Jesus ihn, hast du die größte selbstlose, aufopfernde Liebe für mich, Petrus? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Auf Petrus' Antworten gehe ich gleich ein bisschen mehr ein. Ich schaue jetzt erstmal nur auf Jesus. Wie reagiert Jesus darauf? Sagte ihm, Petrus, ich bin so enttäuscht von dir. Ich habe dich gewarnt, ich habe sie vorhergesagt und noch am gleichen Abend hast du dein Wort gebrochen. Du hast keine Liebe für mich. Wie soll ich dir jemals wieder vertrauen? Nein, Jesus macht Petrus keinen einzigen Vorwurf. Stattdessen kommt sogar ein Auftrag. Weide meine Lämmer. Und Jesus fragt noch einmal, aber diesmal fragt ihn, ob Petrus überhaupt diese selbstlose, aufopfernde Liebe hat. Es geht hier also nicht mehr darum, ob er die größte hat, sondern ob er sie überhaupt hat. Nicht mehr Quantität, sondern Qualität. Jesus bohrt weiter nach und belässt es nicht bei dieser einen Frage. Und Petrus antwortet wieder, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und auch diesmal muss er drei Fragen über sich ergehen lassen. Jesus fragt ihn zum Schluss, Petrus, hast du mich gern? Petrus antwortet mit dem bekannten Satz, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich gern habe. Was tut Jesus hier? Warum stellt Jesus diese Fragen, anstatt Petrus einfach in den Arm zu nehmen, um zu sagen, dass er ihm vergibt? Ich habe festgestellt, dass Jesus einfach viel mehr vorhat, als ihm zu vergeben. Jesus arbeitet an Petrus' Herz. Erstens, Jesus zeigt Petrus, ich wusste von Anfang an, was passieren wird, und ich habe dir längst vergeben. Wie schön ist es doch zu wissen, dass wir Jesus nicht enttäuschen können. Nicht, wenn wir das Wort enttäuschen wörtlich nehmen, weil Jesus nie in einer Täuschung gelebt hat. Jesus war nie überrascht und ist auch nie überrascht, wenn wir versagen oder ihn verraten. Er hat es Petrus vorausgesagt. Er weiß es schon längst und geht trotzdem den Weg mit uns. Darin sehen wir die unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit Jesu. Und genau das zeigt Jesus Petrus. Zweitens, Jesus führt Petrus die Wahrheit vor Augen und die Wahrheit macht frei. Hier sehen wir, worum es Jesus eigentlich wirklich geht. Und zwar geht es nicht darum, einfach die Liebe von Petrus zu hinterfragen, sondern Jesus, der zeigt Petrus, wie es in seinem Herzen aussieht. Jesus macht irgendwie nach außen hin deutlich, wo sein Herz steht und was stört und was weg muss. Petrus, du hast die Agape, die aufopfernde Liebe nicht. Aber du warst voller Stolz und falscher Selbstsicherheit. Petrus war immer derjenige, der vorangegangen ist, der gesagt hat, mit Jesus ins Gefängnis zu gehen und sogar mit ihm sterben zu wollen. Und jetzt nimmt Jesus diese Lügen, die das Herz von Petrus umschlossen haben und niedergedrückt haben, das nimmt er einfach weg. Und diese Wahrheit schenkt Petrus Freiheit. Er hat selber darunter gelitten, dass er diese Unwahrheit im Herzen hatte, dass er doch für Jesus sterben wollte, aber er konnte es nicht. Und jetzt ist er frei davon. Und drittens, Jesus sagt ihm, ich baue weiter auf dich. Ist euch aufgefallen, wie Jesus Petrus anredet? Der sagt nämlich nicht Petrus, der sagt Simon, Sohn des Johannes. Jesus hat am Anfang der gemeinsamen Zeit von Petrus und Johannes, hat er ihm ja diesen Namen Petrus gegeben, Fels, weil er auch, wie er dann später erklärt, die Gemeinde auf ihm bauen möchte. Und jetzt nennt er ihn nur noch Simon. Bedeutet das jetzt, dass alles vorbei ist, dass dies Versprechen oder diese Ansage nicht mehr gilt, dass er seinen Kredit verspielt hat? Nein, Jesus redet nur ganz persönlich mit ihm. Und bestätigt sogar, dass er sein Werkzeug ist, das er ihn auserwählt hat. Diesem Simon übergibt er eine große Aufgabe. Kümmere dich um die Lämmer und Schafe. Ich finde es einfach richtig schön zu sehen, wie Jesus sich hier um Petrus Herz kümmert. Jesus zeigt seine Souveränität. Er sagt, Petrus, ich wusste es vom Anfang an. Ich habe es immer gewusst. Und trotzdem habe ich dich auserwählt. Und Jesus zeigt ihm Wahrheit. Und Jesus übergibt ihm neue Verantwortung. Das Weiden und Hüten bedeutet, das Weiden von diesen Schafen und Lämmern bedeutet, dass er sich um Gottes Kinder kümmern soll. Er soll sich um sie sorgen. Er soll auf sie aufpassen. Er soll ihnen den richtigen Weg zeigen. Er soll sie verteidigen. Das ist eine echt große Aufgabe, aber in dieser Stelle ist es einfach wunderschön, dass Jesus ihm jetzt das sagt. Das ist wie Balsam auf seine Seele. Und wenn wir uns jetzt mal Petrus anschauen, ihr fragt euch vielleicht, was hat das Ganze mit Ehrlichkeit zu tun? Das kommt jetzt. Schauen wir uns mal Petrus an. Wie reagiert Petrus eigentlich in diesem Gespräch? Jesus sagt bei den ersten beiden Fragen, ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Ja, Petrus hat eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Und im Vergleich zu den anderen Jüngern ist er auch viel weiter gegangen. Er hat viel, viel mehr gewagt, ist in den Palast von den Hohenpriestern mit hineingegangen, um mit dabei zu sein, obwohl er zu Jesus gehört hat. Und trotzdem wagt er jetzt nicht mehr, von einer aufopfernden und selbstlosen Liebe zu sprechen. Das kann er nicht. Wie ehrlich Petrus hier geworden ist, dass er Jesus so antwortet. sagt ihm, dass er ihn wirklich, wirklich gern hat. Vielleicht war es noch ein paar Tage vorher zu sagen, Jesus, ich werde dich nie verlassen und ich werde mit dir in den Tod gehen. Und jetzt ist der Stolz verflogen und an der Stelle steht jetzt ganz viel Ehrlichkeit und Demut, dass er sagen kann, Phileo, ich habe dich sehr gern, aber ich kann nicht behaupten, dass ich diese aufopfernde, selbstlose Liebe habe. Petrus beginnt den Satz mit, du weißt. Petrus ist schmerzlich bewusst, dass Jesus hier nicht fragt, weil er es eigentlich wissen möchte. Petrus, hast du die Liebe? Ich weiß es nicht so genau. Doch, Jesus weiß es ganz, ganz genau. Und er merkt, Jesus hat es schon immer gewusst. Nur er, Petrus, er hat es nicht gewusst. Er selber hat in einer Täuschung gelebt. Und nun hat er es erkannt und kann es aussprechen. Nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht. Dieses Wort Phileo, ich habe das eben gesagt, das ist keine schlechte Liebe oder so. Das ist nicht etwas, wo Petrus sich für schämen müsste, dass er nicht mehr Liebe für Jesus hätte. Sondern, dass er jetzt dieses Wort Phileo verwendet, das zeigt seine neu gewonnene Erkenntnis, dass er geöffnete Augen hat und ehrlich sein kann zu sich selbst und ehrlich sein kann zu Jesus. Das ist ganz wichtig, das gehört zusammen. Und wie schmerzhaft muss es jetzt für Petrus sein, als Jesus die dritte Frage stellt? Weil beim dritten Mal fragt er anders. Da fragt er nämlich auch, Petrus, hast du mich gern? Und ich stelle mir so vor, vielleicht hat Petrus im Kopf gedacht, oh Herr, du weißt doch alles. Und du weißt auch, dass ich dich gern habe. Du weißt es, denn du hast es selbst erlebt. Du hast es erlebt, dass ich diese selbstlose, aufopfernde Liebe nicht habe, dir bis in den Tod zu folgen. Aber ich habe dich wirklich sehr gern. Ich kann verstehen, dass diese Frage für Petrus schmerzhaft war und er traurig wurde, weil er merkt ja, dass die Fragen von Jesus einerseits an Quantität, aber andererseits auch an Qualität immer weiter abnimmt. Und ja, ich glaube schon, dass das weh tut, aber warum tut er das? Tut es, um Petrus' Herz zu formen. Was lernt Petrus also aus dieser Situation? Er lernt einerseits, dass Jesus schon immer gewusst hat, dass Petrus ihn verraten wird. Er wusste es die ganze Zeit, dass Petrus gar nicht in der Lage ist, ihm ins Gefängnis und in den Tod zu folgen. Und Jesus hat es auch nicht erwartet. Und diese drei Fragen, die legen offen, was in Petrus los ist und wie sein Herz aussieht, wo seine Beziehung zu Jesus gerade steht. Und gleichzeitig sagt Jesus, ja, und genau damit möchte ich doch arbeiten. Und Petrus lernt jetzt genau das ehrlich zu sagen. Er hat es selber verstanden, okay, da stehe ich, so ist es wirklich. Und das darf ich Jesus einfach so direkt sagen. Das ist in Ordnung. Genau das wünscht sich Jesus. Nicht irgendwelche tollen Versprechungen, nicht irgendwelche großen Aussagen, sondern so wie es ist. Darauf baut Jesus. Ich habe mal dazu was gehört, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, so als Lehrer das Ganze zu betrachten, könnte man sagen, Petrus war jetzt 3 Jahre lang in der Schule von Jesus, 3 Jahre mit ihm unterwegs und jetzt kommt die Abschlussprüfung, 3 Fragen. 3 Fragen, große Abschlussprüfung und Petrus hat es geschafft. Er sagt 3-mal das Richtige, er ist ehrlich geworden und das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt kommt noch ein kurzer Abschluss. Nach diesen 3 Fragen sagt Jesus nämlich noch was zu Petrus. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, dass es hier viel auch um Seelsorge geht, auch wenn das jetzt nicht so mein Thema ist, möchte ich wenigstens das noch zum Schluss mit anführen, was Jesus ihm jetzt sagt, weil vor ein paar Tagen hat Jesus ihm gesagt, ich sag dir voraus, du wirst mich verraten. Das ist echt hart, aber es war so. Und jetzt kommt das Gegenstück. Jesus sagt ihm schon wieder was voraus. Und zwar, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und dann ist eine Erklärung dazu. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Wenn wir jetzt das Gespräch davor nicht gehabt hätten, könnte man sagen, was soll das denn jetzt? Die haben doch jetzt gerade alles geklärt und jetzt sagt Jesus zu ihm, übrigens Petrus, du wirst umgebracht. Das könnten wir so nicht verstehen. Aber wenn wir den Hintergrund wissen, dann ist das was richtig, richtig Schönes, was Jesus hier tut. Er sagt ihm nämlich in dem ganzen Gespräch, Petrus, früher, da warst du voller Stolz, voller Selbstsicherheit. Das ging gar nicht gut. Du hast dich selbst erhoben und hast behauptet, du würdest mich so sehr lieben, dass du mit mir in den Tod gehen würdest. Jetzt hast du gelernt, das stimmt nicht. Du liebst mich wirklich, du hast mich richtig gern. Aber so weit kannst du noch nicht gehen. Aber ich sage dir voraus, es wird die Zeit kommen, da hast du diese Liebe. Da hast du diese aufopfernde, selbstlose Liebe, dass du deinen Kopf für mich hinhalten wirst. Du bist treu. Und das, finde ich, ist irgendwie was total Schönes zum Abschluss in diesem Gespräch. Ja, zu sehen, wie Jesus Petrus durch seine Liebe und Gnade wegführt von Stolz und von Unwahrheiten, die er im Herzen hat, hin zu ganz viel Klarheit und Ehrlichkeit. Und er lässt ihn in die Zukunft schauen. Das finde ich richtig schön. Ja, was können wir für uns mitnehmen aus dieser Geschichte? Für mich ist diese Geschichte einerseits ein Fenster ins Herz Gottes. In Jesus können wir erkennen, dass es sein großer Herzenswunsch ist, beziehungsweise was sein großer Herzenswunsch ist und woran er richtig Freude hat, und zwar Petrus hier langfristig frei zu machen und ihn zu verändern. Ihm wegzunehmen die falschen Gedanken, den Stolz, den Hochmut, die Dinge, die ihn eigentlich letztendlich kaputt machen. Jesus hat von Anfang an im Blick, dass er ihn formen möchte. Ich finde das so schön, wenn ich mir die Geschichte von Petrus angucke. Von Anfang an wusste es Jesus und hat gesagt, diese Gelegenheit, die werde ich gebrauchen, um sein Herz zu formen. Ihr habt ihm ganz viele Gelegenheiten erzählt, die Gott irgendwie gebraucht hat für etwas. Irgendwie Kontakte, die vor 40 Jahren entstanden sind oder ein Paket, was euch geschickt wurde. Und ich glaube, dass Gott ganz viele Gelegenheiten nutzt, um unser Herz zu formen. Und das sehe ich hier. Und das tut er nicht, weil Gott irgendwie ein Diktator ist, der seine Untergebenen unterdrückt und so formt, wie er es gerade gut findet und sie knechtet. Nein, Gott hat Freude daran, uns zum Guten hinwachsen zu lassen. Auch wenn er dabei in Kauf nimmt, dass wir dabei vielleicht durch schmerzvolle Situationen gehen müssen. Und zu Petrus. Ja, das ist etwas, was mich schon lange beschäftigt und irgendwie immer wieder auftaucht. Ehrlichkeit vor Gott. Das ist mir in den letzten Monaten öfter über den Weg gelaufen und ich glaube, ich schaue auch mit diesen Augen oft auf verschiedene Bibelstellen oder Situationen. Und ich habe festgestellt, Petrus, der soll hier lernen, ehrlich zu sein vor sich selbst und vor Gott. Dafür braucht er die Erkenntnis von Gott, dass er offene Augen hat. Aber dann muss er auch den Mut haben, es auszusprechen. Und Ehrlichkeit ist der Schlüssel hier für Veränderung. Also ich meine hier nicht mit Ehrlichkeit einfach nur Wahrheit zu sagen, sondern es geht darum, die Wahrheit zu erkennen und dann zu der Wahrheit zu stehen. diese Kombination. Und Gott selbst ist es, der die Wahrheit kennt. Wir sind oft dafür so blind, aber er kann sie uns zeigen. Und deshalb jetzt zum Schluss zwei Gedanken noch. Ehrlichkeit habe ich überlegt, das kann ganz verschiedene Ebenen in unserem Leben haben. Und eine Sache, ich denke, das ist sehr offensichtlich. Es kann darum gehen, dass wir ehrlich sein sollen vor Gott, um ihm zu sagen, was wir falsch machen. Das ist das eine. Ich lese zum Beispiel gerade Jeremia und da ist mir aufgefallen, Gott wünscht sich so sehr, dass die Menschen, sein Volk, einfach mal ehrlich sind und sagen, was sie tun. Und sie tun es nicht. Er sagt an einer Stelle, ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und ich zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld. Also die sollen es einfach mal selber erkennen, dass sie gerade was Falsches tun. Und das wäre alles gewesen, was Gott sich gewünscht hätte. Und wir wissen, sie haben es nicht getan. Und deswegen musste Gott sie auch rausschicken aus Israel. Und sie hat eine schwere Zeit, weil sie es nicht erkennen konnten. Oder wir lesen auch in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Gerechtigkeit. Mir ist ja jetzt diese Woche erst aufgefallen, da steht gar nicht, dass wir um Vergebung bitten sollen. Das sollen wir auch tun, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber an dieser Stelle steht nur, dass wir sie bekennen sollen. Das heißt, selber verstehen und sagen, das habe ich falsch gemacht. Das ist das, was Gott sich wünscht, wo er Veränderung in uns bewirken möchte. Weil er will uns aus unserer Schuld heraushelfen. Und jetzt bei Petrus, das ist eine vielleicht ein bisschen andere Ebene. Da geht es vor allem um seine Herzenshaltung. Petrus, der hatte mit Stolz und Hochmut zu kämpfen an der Stelle vorher. Und er lernt jetzt ehrlich zu sein und das zu erkennen. Und ich habe das bei mir gemerkt, ich kenne das auch, zum Beispiel bei Musik. Ich merke das bei mir, dass ich manchmal Lieder singe und im Nachhinein denke, was habe ich da eigentlich gerade gesungen? Das waren richtig krasse Aussagen vor Gott. Ich habe ihm da gerade Sachen versprochen oder ich habe da Sachen über mich gesagt, sowas wie, ich gebe dir mein ganzes Leben und du bist das Ein und Alles für mich, überall, immer. Und dann stelle ich fest, ist das wirklich gerade ganz, ganz ehrlich vor Gott? Und ich kann da nur für mich sprechen, dass es das oft nicht ist, wenn ich merke, ich habe Bereiche in meinem Leben, die ich für mich festhalte, wo ich sie noch nicht bei Gott abgelegt habe. Seht ihr ein bisschen, was ich meine? Es geht mir nicht darum, jetzt irgendwie über Lieder zu sprechen oder so, sondern um meine Ehrlichkeit, weil ich mir das wünsche, dass ich solche Aussagen irgendwann voll und ganz, mit ganzem Herzen sagen kann. Das ist mein großer Wunsch. Und ich glaube, dass Gott sich das auch wünscht und uns dahin bringen möchte. Dass er uns wie Petrus Stück für Stück verändern möchte. Und deshalb möchte ich dich und mich ermutigen, Gott wirklich ehrlich zu sagen, was unser Herz bewegt. Wo wünschst du dir ganz konkret zu wachsen? Und wo wünschst du dir ganz konkret Veränderung? Lass Gott diesen Bereich sehen und sei ehrlich und lüge dir selbst nichts vor. Aber dazu gehört auch, dass wir Jesus das Recht einräumen, dass er uns zeigt, wie bei dem Petrus, was er verändern möchte. Weil wir erkennen das oft gar nicht. Jesus sieht unser Herz, unsere Herzenshaltung und er möchte da Dinge verändern. Wir können oft nicht sehen, wo wir stolz sind oder wo wir irgendwelchen Unwahrheiten glauben. Also ich merke das bei mir auf jeden Fall persönlich, dass Gott immer mal wieder Sachen aufdeckt. Ich denke mir, das habe ich nicht gesehen. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott es tut, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns irgendwie fertig machen möchte. Und ich möchte zum Schluss sagen, dass ihr dass ihr Gott da ganz konkret drum bitten dürft. Und im Psalm 139 steht dazu: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ich wünsche uns, dass Ehrlichkeit unsere Beziehung zu Jesus neu prägt und unser Herz in seine Nähe zieht.